Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 25.
In Moskau herrschte inzwischen eine erregte Stimmung. Der Zar hatte die Stadt verlassen und man erzählte, es seien bereits auch alle höheren Behörden aus Moskau verlegt worden. Den von Schinschin stammenden Witz daran knüpfend, dass Moskau allein schon dafür Napoleon dankbar sein müsse. Auch Julie, die junge Frau Boris Drubetskois, wollte die Stadt verlassen und gab eine kleine Abschiedssoiree, deren prominentester Gast Pierre Biesuchow war.
Ach, reden Sie mir nicht von meinem Regiment, Julie. Es hängt mir schon zum Halse heraus.
Sie werden es doch aber selbst kommandieren.
Oh, das fehlte noch. Nein, nein, bei meinem Umfang hätten es die Franzosen doch zu leicht, mich zu treffen. Und außerdem fürchte ich, ich käme gar nicht aufs Pferd.
Na.
Ich lasse es mich doch so schon genug kosten. Erst gestern habe ich wieder ein Gut verkauft, um die weitere Ausrüstung zu ermöglichen.
Apropos, Rastow sollen auch verkauft haben.
Ach!
Bei den Schulden. Das Stadthaus und auch das andere draußen.
Aber wer kauft denn ausgerechnet jetzt in Moskau Häuser?
Wieso? Sie glauben doch nicht, dass Moskau im Ernst gefährdet ist.
Warum fahren Sie dann weg, Julie?
Ich? Weil eben alle wegfahren. Schließlich bin ich weder eine Jeanne d'Arc noch eine Amazone. Warum bleiben eigentlich Rastow so lange hier, Graf? Natascha ist doch wieder gesund?
Ich glaube, sie warten auf ihren zweiten Sohn, Petja. Die alten Rastows haben erreicht, dass er in mein Regiment versetzt wird und erwarten ihn nun jeden Tag.
Ich habe sie vorgestern alle bei Acharows gesehen. Natascha sieht wieder recht gut aus und macht doch einen ganz vergnügten Eindruck. Wie leicht bei manchen Menschen doch alles vorübergeht.
Was soll vorübergehen?
Wissen Sie, Graf, solche Ritter wie Sie gibt es doch überhaupt nur in den Romanen der Madame Sousa.
Was heißt das, solche Ritter?
Ach, reden Sie doch nicht, lieber Graf. Ganz Moskau spricht davon. Ich bewundere Sie. Ma parole d'honneur.
Worüber spricht ganz Moskau? Ich bin seit fast einem Monat nicht mehr dort gewesen.
Lassen Sie es gut sein, Graf. Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Wissen Sie überhaupt, dass auch Maria Balkonskaja gestern hier eingetroffen ist?
Nein, wirklich? Was macht sie?
Na so. Sie ist sehr niedergeschlagen. Und wissen Sie auch, wer sie gerettet hat? Das ist ein richtiger Roman. Nikola Rastow. Sie war umringt, sollte ermordet werden. Und von ihren Leuten waren schon mehrere verwundet. Er warf sich dazwischen und rettete sie.
Schon der zweite Roman dieser Art. Ganz bestimmt, diese allgemeine Flucht ist nur arrangiert worden, damit alle alten Jungfern endlich zu Männern kommen.
Alexandre!
Stimmt es etwa nicht?
Wenige Tage später entschloss sich Pierre nach langem Zögern, doch zur Armee zu fahren. Sie hatte inzwischen, nicht mehr weit von Moskau, in einer Ebene an der Smolensker Landstraße Position bezogen. So wenig Sinn Kutusow in einer offenen Feldschlacht mit Napoleon sah, es war unmöglich, noch weiter zurückzugehen und womöglich Moskau kampflos preiszugeben. Weder der Hof noch das Volk, von der Armee ganz zu schweigen, hätten dafür Verständnis gehabt. Für Napoleon dagegen ergab sich endlich die Gelegenheit, den Gegner zu stellen und eine militärische Entscheidung zu erzwingen, die er seit 2,5 Monaten vergeblich suchte. Er hatte auf dem langen Marsch bereits etwa 2/3 seiner Armee verloren bzw. in Garnisonen zurücklassen müssen, die die ungeheure Verbindungs- und Nachschublinie bis zur russischen Grenze sowie die weit auseinandergezogenen Flanken des eroberten Raumes zu sichern hatten. Am 4. September stieß die französische Spitze bei dem Dörfchen Chevardino auf die russische Nachhut. Am folgenden Tag kam es zum erbitterten Kampf um die dort angelegte befestigte Schanze, bei dem sich die russischen Kanoniere bis zum letzten Mann verteidigten. Pierre hörte von dem Gefecht bei Chevardino, als er auf die Armee stieß. Ihm begegneten ständig Munitionskolonnen und Wagen mit Verwundeten, Kosakenabteilungen und Infanterie, und er erregte überall Aufsehen in seinem grünen Frack mit weißem Hut.
Graf! Heuer erlaucht! Was machen Sie denn hier?
Doktor! Der erste Bekannte, den ich treffe. Tja, ich wollte mir die Geschichte mal ansehen.
So, so. Na, zu sehen bekommen werden Sie schon was.
Was ist das eigentlich für ein Dorf da vorn?
Borodino.
Nie gehört. Da sind die unsrigen.
Ja, aber ein Stück weiter, jenseits des Flüsschens, das sind schon die Franzosen.
Und wo ist unsere Position?
Position? Das gehört nicht in mein Ressort, mon cher. Da fahren Sie am besten rüber zum Stab des Durchlauchtigsten.
Tja, und wie finde ich den?
Na, geradezu. Über Tatarinova. Ich würde Sie ja hinbringen, aber ich habe alle Hände voll zu tun. Sie glauben ja nicht, was das hier für ein Zustand ist. Die morgige Schlacht. Auf 100.000 Mann muss man mindestens mit 20.000 Verwundeten rechnen. Und wir haben für knapp 6.000 Mann tragbaren Ärzten und Sanitätspersonal. Ja, da heißt es sich dazuhalten, mein Lieber. Also, viel Glück über Tatarinova.
Da habe ich ja Glück, dass ich ausgerechnet Sie treffe, Paris. Sie können mir das sicher alles erklären.
Ich hoffe.
Vor einer Woche war ich noch auf der Abschiedssoiree Ihrer Frau. Sie ist inzwischen auch abgereist aus Moskau.
Tja, die Sache wird langsam ernst.
Dort ist also unser Zentrum, in Baradino.
Ja. Unser rechter Flügel ist da an der Moskwa und der linke... Ach, wissen Sie, das Beste ist, Sie schließen sich uns an. Graf Bennigsen, mein Chef, reitet nachher die gesamte Position ab. Da können Sie sich alles ansehen. Und wenn wir zurück sind, müssen Sie mir die Freude machen, bei mir zu übernachten. Wir arrangieren eine anständige Kartenparty.
Ah ja. Wo steht eigentlich Fürst Balkonskis Regiment?
Am rechten Flügel. Das kann ich Ihnen zeigen, wir kommen daran vorbei.
Fürst André hatte sein Quartier in einem halb zerstörten Schuppen am äußersten Ende der Stellung seines Regiments aufgeschlagen. Wie eng, nutzlos und drückend er sein Leben jetzt auch empfand, so war er doch, wie damals vor 7 Jahren am Vorabend der Schlacht bei Austerlitz, in erregter Stimmung. Er hatte eben einigen seiner Offiziere die letzten Befehle erteilt, als er draußen vor dem Schuppen eine wohlbekannte Stimme hörte. Fürst André legte im Allgemeinen nicht den geringsten Wert darauf, Menschen seiner Gesellschaftskreise zu begegnen. Besonders unerfreulich erschien ihm aber jetzt ein Wiedersehen mit Pierre, dessen Erscheinen in ihm all die schweren Augenblicke seiner letzten Moskauer Zeit wieder lebendig werden ließ.
Que diable! In was für eine Höhle haben Sie sich bloß verkrochen? Alle Knochen kann man sich... Oh, pardon, meine Herren.
Sieh mal an, Graf Besuchow. Was treibt dich denn hierher?
Ich wollte mir die Schlacht ansehen.
Aha.
Ich bin heute den ganzen Tag unsere Stellungen abgeritten. Aber wenn ich störe...
Falls euer Erlaucht keine weiteren Befehle haben, könnten
aber
wir...
Aber wieso, ja, meine Herren? Graf Besuchow hat sicher einiges zu berichten. Bitte, Hauptmann.
Danke.
So, da hast du also heute die Aufstellung unserer Truppen rekognosziert.
Gewissermaßen, ja. Als Zivilist kann ich freilich nicht sagen, dass ich alles verstanden hätte, aber so in großen Zügen schon.
Na, dann verstehst du mehr davon als sonst jemand.
Ach.
Und wie sieht es in Moskau aus? Was machen die meinen?
Ich wollte sie besuchen, aber sie waren schon auf ihren Landsitz vor der Stadt gezogen.
Sie sind jetzt also endlich in Moskau.
Ja. Ich hörte es bei den Drubetskois im Salon. Apropos, was sagen Sie denn zu Kutusows Ernennung?
Ich habe mich sehr darüber gefreut. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Und was halten Sie von seinem Vorgänger? In Moskau redet man Gott weiß was von ihm.
Barclay de Tolly? Frag mal die Herren hier.
Wir hatten das Gefühl, jetzt endlich geht die Sonne auf, als der Durchlauchtigste kam, euer Erlaucht.
Inwiefern?
Tja, wenn ich mir diese Bemerkung gestatten darf, allein schon was Holz und Futter angeht. Beim Rückzug von Svenziani hieß es, wir sollten uns nicht unterstehen, auch nur ein Bündel Reisig oder Heu anzurühren. Auf dem Rückzug. Da kam das doch nur dem Franzosen zugute. Aber wir sollten uns nicht unterstehen. In unserem Regiment wurden 2 Offiziere wegen solcher Geschichten vors Kriegsgericht gestellt. Na, als dann der Durchlauchtigste kam, da wurde die Sache gleich ganz einfach. Da ging die Sonne auf.
Ja, aber der Minister soll doch ein sehr tüchtiger Heerführer sein.
Ich weiß nicht, was man unter einem tüchtigen Heerführer versteht.
Nun, doch wohl einen, der alle Möglichkeiten vorhersieht, der die Pläne des Gegners erreicht.
Das gibt's gar nicht.
Was heißt doch immer, der Krieg habe Ähnlichkeit mit dem Schachspiel.
Ja, nur mit dem kleinen Unterschied, dass du beim Schach über jeden Zug so lange nachdenken kannst, wie es dir passt. Und mit dem anderen Unterschied, dass beim Schach ein Springer immer stärker ist als ein Bauer und zwei Bauern immer stärker sind als einer, während im Kriege manchmal ein Bataillon stärker ist als eine Division und ein anderes Mal wieder schwächer als eine Kompanie. Glaube mir, dass der morgige Tag nicht von den Anordnungen der Stäbe abhängt.
Sondern?
Von dem Gefühl, das in mir, in ihm hier, in ihm und in jedem Soldaten lebt. Warum haben wir die Schlacht bei Austerlitz verloren? Unsere Verluste waren kaum größer als die der Franzosen. Aber wir haben uns zu früh gesagt, die Schlacht sei verloren. Und damit war sie wirklich verloren. Aber morgen werden wir das nicht sagen. Morgen mag passieren, was will. Und mögen die großen Herren bei den Stäben noch so viele Dummheiten machen. Morgen werden wir gewinnen. Morgen gewinnen wir die Schlacht. Mag passieren, was will.
Bei Gott, euer Durchlauch, das ist wahr. Unumstößlich wahr. Von uns wird sich keiner schonen. Glauben Sie mir, die Leute von unserem Bataillon haben sogar ihren Schnaps nicht angerührt. Dafür ist's nicht der rechte Tag, sagten sie. Tja, gehen wir.
Meine Herren.
Sie glauben also, wir werden morgen gewinnen?
Ja, ja. Weißt du, was ich tun würde, wenn ich zu bestimmen hätte? Ich würde verbieten, Gefangene zu machen. Wozu Gefangene? Ritterlichkeit. Die Franzosen haben mein Haus zerstört und marschieren auf Moskau, um auch Moskau zu zerstören. Sie haben mir alles angetan, was man einem Menschen nur antun kann. Und tun es noch in jedem Augenblick. Sie sind für mich ohne Ausnahme Verbrecher. Und ebenso denkt Hauptmann Timochin, den du eben gehört hast. Und die ganze Armee.
Ja, ja. Ich empfinde genauso. Genauso wie Sie. Jetzt weiß ich, was ich heute den ganzen Tag hier gespürt habe, als ich in alle die Gesichter sah.
Man erzählt uns so viel von Kriegsrecht, Ritterlichkeit, Schonung von Unglücklichen und dergleichen. Alles dummes Zeug. Da werden fremde Häuser ausgeraubt. Da wird falsches Papiergeld ausgegeben. Da werden meine Kinder und mein Vater umgebracht. Und dabei spricht man noch von den Regeln, die angeblich im Kriege gelten. Und von Großmut gegen die Feinde. Keine Gefangenen machen, sondern töten. Und selbst dem Tod entgegengehen. Das wäre das Einzige, was dem Krieg einen Teil seiner Grausamkeit nehmen könnte. Dann wären alle diese Westfalen und Hessen, die Napoleon gegen uns führt, gar nicht nach Russland mitgezogen. Und wir wären nie nach Österreich oder Preußen gegangen, um uns dort zu schlagen, ohne zu wissen, wofür. Der Krieg ist keine Liebenswürdigkeit, sondern die abscheulichste Sache, die es gibt. Und das muss man sich klar machen, statt Krieg zu spielen. Wie ist es denn? Der Krieg. Ein Lieblingszeitvertreib für müßige und leichtsinnige Menschen. Der Militärstand, geehrter als jeder andere. Man tötet oder verstümmelt Zehntausende von Menschen und hält dann Dankgottesdienste ab, weil es einem gelungen ist, so und so viele Menschen umzubringen, deren Zahl man nachher auch noch übertreibt. Wie ist es nur möglich, dass Gott dort oben dem allem zusieht?
Ja.
Ach, mein Lieber, das Leben ist mir in letzter Zeit recht schwer geworden. Ich sehe, dass wir vieles zu gut verstehen. Und es bekommt dem Menschen doch nicht, vom Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Ja. Na, jetzt dauert es ja nicht mehr lange. Aber du wirst schlafen wollen und es ist für mich auch Zeit.
Na, nein.
Nein, dann doch reite nur. Vor einer Schlacht muss man sich ausschlafen. Leb wohl.
Auf Wiedersehen.
Nein, nein, mein Lieber. Kein Wiedersehen. Morgen falle ich. Morgen.
Krieg. Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 25 mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Maximilian Larsen als General Kutusow, Hans-Peter Minetti als Pierre Besuchow, Klaus Manchen als Nikolai Rostov, Erik S. Klein als Wassili Denisow, Eugen Schaub als Jakob Alpatitsch, Fred Alexander als Napoleon, Ingeborg Metschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Gerhard Lau, Johannes Knittel, Erhard Köster und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.